Detektor FM. Zurück zum Thema.
Detektor FM, der Tag. Die gute Nachricht dieser Wochen ist ja ohne Frage die, dass Deutschland allen Ernstes das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht hat. Mit dieser jungen Mannschaft trotz des Verletzungspechs und das auch noch ohne sich da irgendwie durchzumurgeln. Also wer England 4-1 und Argentinien gar 4-0 besiegt, steht völlig zu Recht unter den letzten vier. Nun also im Halbfinale gegen Europameister Spanien, die aktuelle Nummer 2 der Weltrangliste. Das wird auf jeden Fall noch mindestens eine Nummer schwerer. Und da sollte man nicht sicher davon ausgehen, dass das wieder so eindeutig wird. Gut denkbar, dass wir ins Elfmeterschießen müssen. Jemand, der sich mit dem Elfmeterschießen genau auseinandergesetzt hat, ist der Diplompsychologe Georg Fröse von der Uni Leipzig. Herzlich willkommen bei Detektor FM.
Hallo.
Herr Fröse, es gibt ja so einen Buchklassiker, der immer wieder zitiert wird, die Angst des Schützen vom Elfmeter. Das wurde ja auch erst am Freitagabend wieder deutlich, als der Ghanaer Asamoah Gyan diese große Chance da in der letzten Minute der Verlängerung gegen Uruguay vergab. Ist da oft mehr Angst als Selbstsicherheit im Spiel?
Naja, der Buchtitel, der befasst sich ja eigentlich mit dem Tormann, die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Und das ist natürlich gerade von Schützenseite immer kritisiert worden, dieser Buchtitel, weil der die Erlebenswelt des Schützen nicht gut wiedergibt. Der Torhüter hat ja, wie man ja weiß, nur relativ wenig zu verlieren. Er hat eine 25-prozentige Chance, den Elfmeter zu parieren in etwa. Und insofern geht man davon aus, dass es sowieso ein Tor ist. Entsprechend ist also der Druck beim Schützen und genau diese Auswirkungen des Drucks und wie man damit am besten umgehen kann, das ist Teil meiner Arbeit.
Sie würden dann Ihr Buch auch entsprechend die Angst des Schützen vorm Elfmeter demzufolge nennen?
Ganz genau.
Sie haben sich mit unterschiedlichen Faktoren auseinandergesetzt und da geht es vor allem um die Vorwegnahme der Situation, sowohl auf Seiten des Schützen als auch auf Seiten des Torhüters. Inwiefern spielt sich das denn bei den beiden Protagonisten anders ab?
Also es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Gemeinsamkeiten liegen darin, dass man versucht, Hinweisreize im Gegenüber zu erkennen und im Grunde genommen die eigene Entscheidung damit zu optimieren, indem ich die Wahl des Gegenübers erfolgreich antizipiere. Natürlich unterscheiden sich die Hinweisreize in ihrer Natur. Das heißt also, der Torhüter achtet beispielsweise auf sowas wie den Anlaufwinkel, das Blickverhalten des Schützen unmittelbar, wenn er sich beispielsweise den Ball hinlegt, aber auch sowas wie die Fußstellung und Hüftstellung. Der Schütze wiederum hat etwas leichter, da er die Interaktion zu seinen Gunsten insofern beeinflussen kann, weil der Torhüter sich etwas früher entscheiden muss als der Schütze, um noch in die Ecken zu kommen. Das heißt also, der Schütze hat prinzipiell den Vorteil, dass er auf die Reaktion des Torhüters entsprechend warten kann und dann, wenn er über diese Fähigkeit verfügt, seinen Schuss entsprechend anpassen kann.
Also muss in diesem Moment quasi psychisch betrachtet dann doch der Torwart der Stärkere sein?
Nein, also die psychische Verfassung des Torhüters ist aus meiner Sicht nicht so gravierend oder nicht so, fällt nicht ins Gewicht, weil der Torhüter sich für eine Ecke entscheidet in der Regel und dort mit aller Konsequenz hinspringt. Wie überzeugt er dabei ist, den Ball zu halten, ist im Grunde genommen egal. Obwohl man weiß, dass Torhüter gerade bei wichtigen Elfmetern meist öfter die richtige Ecke erahnen. Das heißt also, dass es schon nochmal einen Unterschied macht, wie wichtig der Elfmeter ist. Viel wichtiger ist aber aus meiner Sicht die mentale Verfassung des Schützen. Das heißt also, was man jetzt bei der WM kürzlich wieder gut gesehen hat, gibt es eigentlich zwei Formen, die schlecht sind. Das ist einmal der übermotivierte Schuss. Das heißt also, diese ganze Anspannung wird in einen Schuss gelegt, der dann über die Latte oder an die Latte geht. Das heißt also, übers Ziel hinaus. Und auf der anderen Seite sieht man immer wieder diese gehemmten Schützen. Das heißt, sehr gut gesehen beim Kapitän der Mannschaft von Ghana, der einen sehr kurzen Anlauf gewählt hat und dann eigentlich so einen relativ unmotiviert aussehenden Schuss gezeigt hat. Meiner Meinung nach ganz klar Ausdruck von einer Hemmungen, die er eben mental verspürt hat. Das heißt also, er konnte überhaupt nicht sein normales Leistungsvermögen dann abrufen.
Was können denn Strategien sein, um damit klarzukommen?
Auch hier muss man differenziert die Sache betrachten. Nicht für jeden Spieler sollte man die gleiche Strategie anwenden. Was für Spieler, die sehr ängstlich sind, das heißt also, die sehr aufgeregt sind und vielleicht viele störende Gedanken in dem Moment haben, an die Konsequenzen denken müssen, für diese Spieler kann es sinnvoll sein, einen Plan zu entwickeln, bereits im Vorfeld. Das heißt, wenn es zu einem Elfmeterschießen kommt, dann wissen diese Spieler genau, was sie machen müssen. Das heißt, sich den Ball nehmen bis zum Anlauf, alles ist sozusagen ritualisiert und läuft dann vollautomatisiert ab, was den Spielern unheimlich an Druck nimmt, weil sie sich auf ganz konkrete Handlungen konzentrieren können. Das ist also die eine Strategie. Und die andere Strategie ist die, dass man generell diese Drucksituationen im Training übt. Das heißt also, man hat in der Sportpsychologie alle Möglichkeiten, das zu simulieren. Beispielsweise, indem man die eigene Mannschaft drumherum stellen lässt beim Elfmeter oder Konsequenzen androht. Man kann das mit Geld machen. Im absoluten Hochleistungsbereich muss man dann natürlich schon sich andere Dinge ausdenken. Jedenfalls Dinge, die für den Spieler mit negativen Konsequenzen verbunden sind. Und man kann mit diesen Methoden relativ gut Druck simulieren und wenn die Spieler das einmal erfahren haben, wie es sich anfühlt, unter diesen Trainingsbedingungen, diesem Druck standzuhalten, dann sind sie auch entsprechend gewappnet für den Ernstfall in einem Elfmeterschießen.
Der Psychologe Georg Fröse von der Uni Leipzig über das Elfmeterschießen. Bis hierher schon mal vielen Dank und wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Detektor FM, der Tag. Bei uns im Studio zu Gast ist Georg Fröse, Psychologe an der Uni Leipzig. Und wir reden über das Elfmeterschießen, denn er hat sich damit genauestens auseinandergesetzt. Denken wir jetzt mal zurück an die letzte WM vor 4 Jahren, 2006 in Deutschland. Da gab es ja den berühmten Zettel für Jens Lehmann vor dem Elfmeterschießen damals im Viertelfinale gegen Argentinien. Oder denken wir zurück an Tim Wiese, den inzwischen zweiten Nationaltorwart. Der hat mal für Werder Bremen, ich glaube vor etwas mehr als einem Jahr, beim Hamburger SV im DFB-Pokal 3 Elfer gehalten, indem er immer vorher ja so auf der Linie langgelaufen ist und rumgehampelt hat, wenn man so will. Und damit die Schützen ja auch ein bisschen verunsichert hat. Sind solche Psychotricks immer nötig?
Also das wäre meine unbedingte Empfehlung für einen Torhüter, dass er versucht, den Schützen in irgendeiner Weise aus dem Konzept zu bringen. Man muss sich das so vorstellen, gerade Spieler, die sich entschieden haben, was sie jetzt machen werden, beispielsweise hart und platziert in eine Ecke schießen, beispielsweise in die rechte Ecke. Und in der Vorbereitung des Elfmeters nimmt der Schütze natürlich wahr, was der Torhüter macht. Und er stellt nun plötzlich fest, dass der Torhüter schon einen Schritt in der Ecke steht, in die ich jetzt schießen möchte. Das bringt natürlich diesen Plan oder kann diesen Plan auseinanderbringen oder durcheinanderbringen und der Schütze fängt an nachzudenken. Und wenn der Schütze in dem Moment nachdenkt und nicht weiß, wie er mit diesen Gedanken umzugehen hat, dann hat der Torhüter eigentlich schon gewonnen.
Wir haben vor 4 Wochen kurz vor Beginn der WM mit einem Physikprofessor gesprochen, Metin Tolan aus Dortmund, der ein Buch über den Zusammenhang von Fußball und Physik geschrieben hat. Und er hat auch etwas zum Torwart beim Elfmeterschießen gesagt, das möchte ich Ihnen mal kurz vorspielen.
Jens Lehmann hat das 2006 zum Beispiel völlig richtig gemacht. Der Torhüter sollte leicht die Regeln brechen. Der sollte den letzten Schritt, den der Schütze zum Ball hin macht, sollte er mit nach vorne machen. Weil erstens kann das der Schiedsrichter nicht sehen, das ist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und zweitens vergrößert sich dann die Wahrscheinlichkeit, den Elfmeter zu halten, wirklich dramatisch, weil man, wie man ja in der Fachsprache sagt, den Winkel verkürzt.
Ich denke mal, da stimmen Sie jetzt zu, ne?
Ja, absolut. Das trifft so im Kern das, was ich gerade gesagt habe, dass der Torhüter die Regeln brechen, nun nicht vielleicht unbedingt einen Schritt nach vorne, da das muss jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht vielleicht betrachtet werden, aber aus psychologischer Sicht macht es in jedem Fall Sinn, den Schützen aus dem Konzept zu bringen.
Metin Tolan hat auch noch etwas gesagt zu der Reihenfolge der Elfmeterschützen und das hat mich persönlich doch sehr überrascht.
Seine 5 besten Schützen, die er hat, muss er so schießen lassen, dass der Schwächste anfängt, dann der Zweitschwächste und dass der 5. an der 5. Stelle ist. Das liegt nämlich daran, dass an der 5. Stelle man natürlich den größten Druck hat. Wer da versagt, der hat möglicherweise das ganze Turnier verrissen. Und da muss er natürlich dann den stärksten Spieler haben. Und das überkompensiert den Effekt, den sie vielleicht hätten, wenn der stärkste Spieler den ersten Elfmeter versenkt, um dann für eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Wenn der erste Schütze den ersten Elfmeter versenkt, steigt die gesamte Wahrscheinlichkeit, dass ihre Mannschaft das Elfmeterschießen gewinnt, nur um 6% an. Also so viel Sicherheit kann der gar nicht erzeugen. Deswegen ist es immer die beste Strategie, egal was sie machen, mit dem Schwächsten anzufangen, dann den Zweitschwächsten und den Besten und Stärksten an die 5. Stelle zu setzen.
Ja, das ist ja jetzt Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung auch zum Teil. Erscheint das auch psychologisch betrachtet plausibel?
Also was das angeht, möchte ich 2 Dinge sagen. Zum einen wird in diesen Berechnungen, auf deren Grundlage diese Erkenntnis gewonnen wurde, vergessen, dass oftmals der letzte Schütze gar nicht mehr antreten muss, wenn nämlich die vorher schon verschossen haben, wie es jetzt bei Ghana war, dann kommt Kevin Prince Boateng gar nicht mehr in den Genuss, als bester Elfmeterschütze selbst zu schießen. Insofern denke ich mal, muss man diese Erkenntnisse mit Vorsicht genießen. Rein von der Statistik her ist das eben meiner Meinung nach nicht berücksichtigt. Zweiter Punkt, ist es so, dass die Trefferwahrscheinlichkeit bei diesen Spielern gar nicht genau bekannt ist. Das heißt, es ist theoretisch natürlich schön, dass der Trainer weiß, ich habe ja die 5 besten Schützen und kann sie auch noch entsprechend gewichten. Aber de facto kann man gar nicht sagen, wer der beste und wer der schlechteste Schütze von diesen 5 ist. Das heißt also, das halte ich mehr für eine Spielerei als tatsächlich eine sinnvolle Strategie, um Elfmeterschützen für ein Elfmeterschießen vorzubereiten.
Dann zum Schluss noch der Tipp, Deutschland-Spanien. Elfmeterschießen oder nicht und wie geht's aus?
Also, wenn es zu einem Elfmeterschießen kommt, worüber ich mich natürlich aus Forscherseite oder von Forscherseite her sehr freuen würde, muss man, glaube ich, nicht bange sein, denn die Spanier haben im bisherigen Turnierverlauf gezeigt, dass sie die Elfmetersituation nicht trainiert haben. Das heißt also,